Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ich freue mich sehr, dass trotz eisiger Kälte doch viele den Weg hierher gefunden haben. Mein Name ist Elfi Schulz. Ich bin seit Anbeginn des Kepler Salon Gastgeberin und ich freue mich immer noch und immer wieder hier zu sein. Und dafür möchte ich mich bedanken bei unserem neuen Förderer, bei der JKU. Wir sind da noch nicht ganz strukturiert, aber es funktioniert schon, glaube ich, ganz gut. Aber der Freunde Kepler Salon, der Verein, ist auch von Anfang an maßgeblich beteiligt gewesen, dass es den Kepler Salon heute noch gibt. Und wenn Sie Mitglied des Vereins werden möchten, würde ich Sie bitten, kommen Sie, es kostet nicht viel, ich glaube 30 Euro sind es im Jahr und Sie können ohne schlechten Gewissen so viel Informationen und so viel Wissen mit nach Hause nehmen. Also es zahlt sich aus, das kann ich nur wirklich empfehlen. Würde uns freuen, wenn wir die Anmeldeformular sind da vorne auf dem Tisch. Und Sie können das auch online machen. Wir haben natürlich eine schöne Homepage und da werden Sie auch, Sie können auch den Newsletter beantragen, also das kostet auch nichts oder ja, es gibt viele, viele angenehme Sachen dann durch die Mitgliedschaft des Kepler Salons. Ja, ich möchte noch einige Worte sagen zum Ablauf. Der Kepler Salon jede Veranstaltung wird aufgezeichnet. Die letzten Jahre haben wir auch das Dorf-TV immer hier und das ist sehr wichtig, weil es gibt immer viele Leute, die diesen Montagtermin nicht wahrnehmen können und die können das daheim dann in Ruhe anhören und ansehen. Und dafür, dass das gut funktioniert, ersuche ich Sie, wenn Sie nachher nach dem 30-minütigen Vortrag eine Frage stellen werden wahrscheinlich, dann bitte geben Sie mir ein Zeichen und warten Sie auf das Mikrofon, weil es ist natürlich auch wichtig, die Fragen selbst zu hören und nicht nur die Antworten. Also bitte, das wäre ganz wichtig. Ja, 30 Minuten dauert der Vortrag und jetzt begrüße ich unseren Gast, Frau Alexandra Gussetti. Ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt kennenlernen. Wir haben relativ viel gemeinsam, wie wir so im ersten Treffen jetzt drauf gekommen sind. Ja, es ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Das Thema sagt vielleicht noch nicht so viel, was meinst du damit, aber wir werden sicher einiges erfahren. Frau Gussetti ist Magistra, Doktorin der Philosophie. Das Studium hat sie in Wien und in Linz, auch Kunstwissenschaften hat sie studiert. Und die Promotion war 2010. Sie ist auch Qigong-Lehrerin und auch, man hört es kaum, man glaubt es kaum, sie ist auch eine Tischlermeisterin. Da sind Sie nicht alleine bei den Philosophen wie der Ernst Mach war auch ein Tischler, bevor er seine großartigen Forschungen gemacht hat. Also das ist eine gute Basis, glaube ich, ein Handwerk, so also am Boden zu sein und so bodenständig zu sein. Und ich finde es ganz großartig, wie ich das gelesen habe, dass sie das auch sind. Ja, aber ihre besondere Interesse ist die Naturphilosophie. Auch der Ethik ist sie sehr zugetan, Gesundheitsforschung sowie Schnittstellen östlicher und westlicher Philosophie. Ja, ich übergebe an Sie. Bin sehr gespannt und ich glaube, alle anderen auch.
Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Freut mich, hier zu sein. Die Idee für diesen Abend, der Sie jetzt philosophische Praxis im Sinne der philosophischen Beratung und der Arbeit mit Menschen widmet, mein Herz.
Jetzt? Ja. Wunderbar. Es ist noch nicht viel passiert. Noch nicht so viel passiert.
Ja, also dieser Abend widmet sich so diesen Prinzipien oder so der Herangehensweise philosophischer Beratung oder philosophischer Tätigsein in der Arbeit mit Menschen, weil das ist so also einer der Hauptfokus meiner Tätigkeit in der Arbeit mit psychologisch-philosophischen Beratung. Und die Idee dazu war, 2017 habe ich im Rahmen einer Veranstaltung hier einen Text gelesen, ich schreibe auch gern, über so den Alltag einer philosophischen Praktikerin in der Arbeit mit Menschen. Und da ist mir dann so bewusst geworden, so im Nachhinein, ich glaube, das hat interessiert, das hat auch irgendwie berührt, aber so im Nachhausegehen habe ich mir gedacht, das ist, glaube ich, relativ wenig bekannt. Was wir denn so machen, ja, und was das heißt, mit philosophischen Instrumentarien, mit Gruppen, in Seminaren, in Lehrgängen zu arbeiten. Und da haben wir schon die Idee gehabt und ja, heute ist es soweit für euch.
Ja, es freut uns natürlich, dass es der Gedanke im Kepler-Salon entstanden ist. Also danke, Kepler.
Danke, Kepler. Ja, ja, also zuerst einmal zu einer Begriffsklärung. Also ich habe da ein kleines, also das Input hat ja ein paar Folien. Also natürlich ist einmal philosophische Praxis immer schon jede offene, differenziert, kritische Herangehensweise im Denken, ja, jedes Nachdenken, Auseinandersetzen mit Themen. Und sowohl mit sich alleine, ne, wenn man mit sich selber nachdenkt und so, im Selbstgespräch, im Selberdenken, ja, wenn man am Thema nachsinnt oder nachgeht, oder auch in Runden oder auch wie hier im Kepler-Salon. Und zum zweiten Punkt, philosophische Praxis als Tätigsein im Sinne einer spezifischen Arbeit mit Menschen. Ja. Und da auch entweder im Einzel- oder im Gruppensetting, also so philosophische Beratung. Ja. Es gibt ja auch Philosophen, die machen wirklich eine Praxis auf und schreiben darüber philosophische Praxis, Beratung. Das, mein Respekt und Hochachtung vor denen, also das gibt es wenige, weil da müsste man ganz viel subventioniert werden, weil wer hat schon die Idee, na, halt geht zur philosophischen Beratung, also eher weniger. Also gezielt entweder als philosophische Beratung oder eingebettet in therapeutisch-pädagogische Arbeit im Gesundheitsbereich, ja, aber auch in der Wirtschaft, in der Unternehmensberatung zum Beispiel. Und in diesem Bereich ordne auch ich mich ein. Also ich bin so unterwegs in pädagogischen Konzepten, in pädagogischer Beratung, in therapeutischer Begleitung, ja, in der Arbeit mit Menschen, aber auch in Seminaren, Lehrgängen. Und auch diese meine philosophische Herangehensweisen fließen auch ein in konzeptuelle.
Also in Konzepte, das ist schon wieder vor, gell?
Ja, wir brauchen dringend neue Geräte. Bitte, bitte. Wieder ein Grund mehr. Okay. Das ist wirklich dringend notwendig.
Geht's wieder?
Ja. Okay. Danke.
Genau. Ja, Wie gesagt, also das ist auch der Bereich, wo ich mich verorte, eingebettet, eingeflochten, philosophische Instrumentarien in der Arbeit mit Menschen in vielerlei Hinsicht. Ja? So, zum heutigen Abend, ich möchte euch gern auf eine Reise mitnehmen, zuerst einen Ausflug in die Geschichte philosophischer Praxis und ihre Bedeutung für unser Thema, danach dezidiert zu philosophischer Praxis in der Arbeit mit Menschen und dann, ich habe mir gedacht, am angreifbarsten wird es mit einem Beispiel. Ja? Also ich habe ein Beispiel gewählt, so aus meiner Arbeit mit einer Gruppe eines Abends, wo man ein bisschen sieht, den Effekt von philosophischen Herangehensweisen und auch als Einstieg zur Diskussion kann das ganz interessant sein. So, zur Geschichte, ein schönes Symbolbild, ja, kennen Sie vielleicht, ist sicherlich bekannt, Raphael, die Schule von Athen, da sieht man Philosophen, eine Philosophin sieht man, Hypatia, auf der linken Seite, im 4. Jahrhundert, eine ganz gescheite Frau, also ist auch eine Frauenbild, wollte ich damit sagen. Philosophen, Künstler, Wissenschaftler, und was mir an dem Bild gefällt, ist irgendwie so die unterhalten sie miteinander oder so wie Heraklit im Vordergrund, ja, also denkt so eher allein noch und im Gespräch oder im Nachsinnen, ja, also dieses Tätigsein, diese Beschäftigung damit und ich bin mir sicher, also schon von jeher über, wie wir wissen, Welt, Leben, Sinn, Fragen stellen. Und dieses, was meinst du damit? Aha, so denkst du darüber, wie genau verhält sich dieses und jenes, warum ist es so und nicht viel mehr anders? Warum zeigt sich mir dies so und jemand anders zeigt sich der gleiche Sachverhalt vielleicht ein wenig anders? Ja, was macht uns staunend, was verwundert uns über die vielfältigsten Themen der Welt? Und ich beginne vielleicht sogar ein bisschen platt mit dem alten Sokrates, der da auch links im Bild grün gewandet ist, der mit lästigen Fragen an den Denkgerüsten seiner Zeitgenossen rüttelte, oder Aristoteles, der in seiner Ethik nach den Züchtigkeiten der Seele fragt, ja, und wie wir denn diese entwickeln können, um zu innerer Weisheit zu gelangen. Und natürlich ganz viele andere staunen, verwundern, die Welt betrachtend und allesamt, und das ist jetzt vielleicht schon eins der Merkmale, redlich bemüht, nicht zu früh aufzugeben. Also es aushalten lernen, mutig dieser inneren Denkunruhe nachzugehen, nachzugeben. Und man kann sagen, sicherlich waren da schon die ersten philosophischen Berater und Beraterinnen am Werk. Der Kunst des Fragens und auch oft, nicht immer, aber oft der Kunst des Zuhörens kundig. Und diese Künste kultivierend und nicht um eine endgültige Wahrheit zu erlangen, sondern immer wieder sich auf den Weg zu machen in neue Fragestellungen. Ja, das heißt nicht eine nicht allzu neue Nachricht. So mit diesen Aha-Augen der Welt zu begegnen, macht vielleicht Sinn. Ja, in Ihrer Frage Kunst unterschiedlich, ja, also das ist jetzt für unser Thema wichtig, in Ihrer Frage Kunst unterschiedlichst. Wir wissen, Sokrates war lästig mit Leidenschaft, ja, und vehement, ja, und unerbittlich, ja. Aber er muss es schon irgendwie interessant gemacht haben, weil immerhin sprechen wir heute noch davon. Aristoteles wiederum kommt zu dem Schluss, eine Mischung aus logischem Schließen und kausalem Denken und wieder an Besinnen, am Nachsinnen, ist vielleicht nicht das Schlechteste. Dann kommt für mich sicherlich die Spur östlicher Denker und Denkerinnen ins Spiel, ja. Zum Beispiel die alten Taoisten, die uns irgendwie auffordern, ruhig in die Subtilität der Dinge einzusteigen, ja. Aber also nicht unbedingt nur immer so schwer ernst, sondern also heiter, skeptisch, kritisch, ja, immer wieder so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, verunsichernd. Ja, Fragesteller, allesamt, verschiedenster Qualität. Das ist für mich so das Merkmal, ja, verschiedenster Qualität. Was macht dieses oder jenes aus? Wie gelingt es, vielleicht zu Entscheidungen zu kommen oder sie auch wieder zu verwerfen? Was kann überhaupt gelingen? Aber, und das ist jetzt vor allen Dingen für die Arbeit mit Menschen wichtig, so im Persönlichkeitsbildungsbereich, in unterschiedlichsten Belangen, lästig sein alleine reicht nicht. Ja? Also, es geht halt nicht mehr so. Ja? Also lästig sein alleine reicht nicht. Zurück zur Geschichte, was irgendwie an Fragestellungen erlaubt war, das hing, wie wir wissen, bekannterweise von denen ab, die gerade die Deutungsmacht hatten. Waren solche Fragen über Weltleben und was auch immer gar nicht erlaubt, dann mussten ein paar ganz mutige Leute her, wie wir wissen, die wagemutig die kühnsten Gedanken sich denken trauten oder aussprechen trauten, wie für mich ganz wichtig Spinoza, Giordano Bruno und viele andere natürlich auch, die die Kirchenmacht zum Beispiel in Frage stellten, vehement, oder später auch klassische Naturwissenschaften in Frage stellten. Und wiederum in früherer Geschichte für mich auch eine wichtige Spur, die Spur der Mystik, weil da komme ich auch ein bisschen her aus diesem Wissen der Meditation. Ja, ob nun christlich Sufi oder eben fernöstliche Denkerinnen, immer mutig, ja, in ihrer Fragestellung, in ihrer Erkundungskunst. Und dabei wird eben eines der redlichsten Merkmale redlicher philosophischer Arbeit sichtbar: Fragen aushalten, ja, die sich nicht so schnell schließen lassen, und vorschnelle Antworten von Institutionen, die gerade einmal die Deutungsmacht inne hatten oder haben, zu verweigern. Zweifel, die aufkommen, auszuhalten, sie nicht vorschnell ad acta zu legen. Welterklärer gab es und gibt es immer viele, Weltinfragesteller wie Ihretmann gibt es immer zu wenige. Die große Hannah Arendt nennt es, ein Denken ohne Geländer zu wagen. Was natürlich noch oft nichts aussagt über die Gerüste, über die Antwortgerüste von Philosophinnen und Philosophen, ja, weil es natürlich gibt, die dann auch, ja, Konzepte ja noch vorleben, unterschiedlichster Art, aber vielleicht eben dann wieder Philosophie hast, immer wieder Wissen am Weg sein. Was bedeutet das für unser Thema? Für unser Thema interessant ist die Qualität des Fragestellens selber. Ich nenne das Erkundungskunst. Ja, also der Erkundungskunst, und da kann man den unterschiedlichsten Leuten, Philosophen, Philosophinnen in der Geschichte rauf und runter folgen. Das heißt, für uns philosophische Praktikerinnen oder die wir damit arbeiten, ist wichtig, diesen Erkundungskünstlern zuzuhören, ja, der Art und Weise, wie sie das machen, zuzuhören. In diese Erkundungskunst ein Stück weit einzutauchen, um sich den eigenen Weg zu bahnen in seiner eigenen Arbeit. Von den Großen können wir lernen, keine Frage, aber gerade die Großen hätten uns irgendwie davor gewarnt, es genauso zu machen wie sie, oder sie hätten uns abgehalten, ihre Art der Spurensuche zu übernehmen. Von ihnen zu lernen, ja, aber gerade die Großen haben gesagt, niemals Kupfer, niemals ab, sondern finde deinen eigenen Weg. Das bedeutet nun für die Arbeit mit Menschen, jetzt bin ich so in dieser zweiten Schiene, radikales Fragestellen, im Zweifel ankommen als Normalität, bedeutet Menschen dabei zu ermutigen, sich nicht so schnell zufrieden zu geben, denn Philosophie gibt sich niemals zufrieden. Bedeutet zu vermitteln, dass es gut ist, in die Normalität auch der großen Lebensfragen anzukommen und sich diese zutrauen. Und bedeutet zu ermutigen, lieber den eigenen holprigen Wegen zu folgen, statt zu glauben, dass es irgendwo auf der Welt einen Prototypen gibt und man sich danach richten sollte. Und das alles mittels unterschiedlichster Erkundungsqualität, wie radikalste, lästigste, kritischste Fragestellerei, ja, wenn es ist, hypothetische Fragekunst vom Allgemeinen zum Besonderen und vice versa, Thesen gegen Thesen, Synthesen bilden, im abwägenden Fragen bleiben, es könnte auch existenzielle, reduktionistische Fragerei gefragt sein, oder auch im Ordnen oder im Abwägen, ja, oder auch in paradoxe, paralogische Fragestellung einzutauchen. Wichtig immer, und das ist für unsere Arbeit wichtig, im Kontext der Meta-Welt, ja, also wirklich auch immer eingebunden in, wie denkt die Welt darüber, wie ist was kulturphilosophisch vielleicht auch geworden. Und wichtig, Trends und Methoden ruhig anzweifeln, ja, das schadet nie. Auch im Zuhören dranbleiben, im kontemplativen Nachsinnen, da komme ich ein bisschen her, auch still sein können. Ja, die Welt der Worte ist nur eine Welt. Philosophische Praxis bedeutet, ein Gefühl zu bekommen, was im Sinne von Erkundungsqualität für den jeweiligen Kunden oder für die jeweiligen Gruppen passend ist. Ja? Hast vielleicht in der Didaktik Übungen kreieren, philosophische Übungen kreieren, schauen, was passt, unterschiedliches ausdenken, probieren, wieder verwerfen. Ja, dazu noch ein Exkurs. Es erstaunt ein bisschen, dass wir als Beraterinnen und Coaches und therapeutische Begleiterinnen ja vermehrt immer wieder also so Menschen begegnen, die als Kunden oder Klienten zu uns kommen. Und ich würde jetzt einmal sagen, die eher die Denkunlustigen sind. Ja? Also wenn zum Beispiel Menschen in meine Praxis kommen und sagen, ich will nicht mehr so viel denken, ich will mich mehr spüren, dann antworte ich schon richtig, sich mehr zu spüren ist immer eine gute Idee. Aber meine Frage ist vielmehr, welches Denken erschöpft dich denn so? Warum suchst du nicht andere Wege zu denken? Denn glaubst du wirklich, dass alleiniges Spüren und Gefühl ein Allheilmittel ist? Kann es nicht so etwas wie ein erfülltes Denken geben? Warum magst du deinen Verstand, deine Klugheit nicht? Oder warum ermüdet dich Denken, anstatt dich zu inspirieren? Also, oder auch wenn in Seminaren so Theorieteile kommen und dann sagen wir jetzt, oh je, Theorie, ja. Dann versinken die Leute gern, statt ja, Theorie inspiriert. Also ich finde, es braucht Theorielust, es braucht Forscherlust. Warum erschöpft es so sehr? Und ich sehe meine Aufgabe ein bisschen so in diese Ermutigung oder so in einer Verbindung von Kopf und Herz. Weil oft wird immer nur vergessen, dass es diese Abtrennung ja gar nicht so gibt. Es gibt weder so reines Denken als wie reines Gefühl. Es ist immer eine Vermischung von beiden. Ja, ein Zwischenstopp. Philosophische Praxis in der Arbeit mit Menschen bedeutet zum Philosophieren ermutigen und Erkundungskunst anbieten. Den Ratsuchenden aushalten zu lernen, dass er immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen ist in den Fragestellungen, also sie sofort zu ihren Expertinnen in ihrer Lebenskunst zu erklären, Denkspuren, Feldern, Horizonten, Verwunderungen, Unwägbarkeiten, Bedingtheiten Platz geben. Aber vorsichtig darauf bedacht in der Arbeit mit Menschen, dass es auch nicht uferlos wird. Ja? Erkenntnisse am Weg sichern, ordnen, genauern, sage ich ganz gern, warten können, still sein können. Strukturen, die sich auftun, erkennen ohne Fixierung, warten können. Ja? Und philosophische Inputs hereinholen, Philosophie anbieten. Ja, zu diesem, ich nenne das philosophische Edukation, das heißt alles, was da irgendwie hilft, hereinholen, ja, in kleineren Inputs zum Beispiel. Da eignet sich alles, was zum Beispiel zum Philosophieren ermutigt, zum Beispiel Jaspers Aussagen, dass philosophisches Denken immer einer ehrfürchtigen Unzufriedenheit folgt, immer Annäherung, nie Besitz der Wahrheit ist. Alles, was die Relativität des Wissens betont, was ermutigt, in Unwägbarkeiten einzutauchen. Immer so thematisiert, dass man sich selber ja immer ein Stück weit ungewiss bleibt. Ja. Auch ethische Geschichten natürlich, ja, Wertetheorien, weil es geht ganz oft um Haltungen, um Werte, um Ethik. Also alles, was ermutigt, was hilft. Aber, und das ist jetzt wichtig für unser Thema, es bleibt nicht in diesem ewigen Kreisen. Ne? Philosophische Praxis in der Arbeit mit Menschen hat Konsequenzen. Ja? Weil wenn es im ewigen Kreisen bleibt, ja gut, dann haben wir irgendwie schon geredet, aber es macht in der Begleitung von Menschen schon einen Sinn, wenn sich das in der Handlung zeigt. Ja? Immer im Wissen um die Bedingtheit natürlich, weil wenn es gar nicht transfertauglich ist, ist es ein bisschen sinnlos, sagt John Dewey, den ich auch sehr schätze in dem Zusammenhang, ein Philosoph des 19. 20. Jahrhunderts, ein philosophischer Pädagoge auch, ja, der man sich auch da sehr gut hereinholen kann. Und ich sage ganz gern, wenn du dich wirklich ernst nimmst, dann haben natürlich Einsichten und Erkenntnisse Konsequenzen. Vielleicht im Sinne von weniger ist mehr, aber dann gibt es ja, vielleicht da Ermutigung zur Entscheidung. Ja, für meine eigene Spurensuche war so ganz wichtig, neben den schon genannten Ken Wilber, der frühe Ken Wilber, in seiner Fragestellung oder Infragestellung der Naturwissenschaften und ganz viel postmoderne Erkenntnistheorie, also Lyotard zum Beispiel, mich unglaublich inspiriert, aber auch in der Ethik, Baumann, Wolfgang Welsch, ganz stark Anne Ness, also Naturphilosophie war für mich ganz wichtig. Und für mich natürlich immer diese Einbindung östlicher Philosophie, also dieses Abtauchen dann auch in die Welt ohne Worte. Und die Spur der Mystik, ist mir bewusst, dass in der westlichen Philosophie die Spur der Mystik eher ein bisschen eine lästige Spur ist, die mag man oft nicht so gern, aber es gibt sie. Und und für mich war sie, also sie ist eine ganz wichtige Spur, weil auch sehr mutige Denker sie da finden. Ja, vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Es kommen oft Menschen zu mir in die Praxis, die selber in pädagogischer, in psychosozialer Arbeit tätig sind, also in der Arbeit mit Menschen. Und erschöpft, ermüdet irgendwie, die sagen, ja, und wie soll ich irgendwie weiter tun? Es geht ja irgendwie, so viel funktioniert nicht und so. Was rutscht mir das da gerade irgendwie um, oder? Was funktioniert mit mir da gerade mit dem Ding irgendwie nicht? So. Geht's wieder? Schaut das so? Okay.
Ja, es heute aber schon.
Heute schon?
Ja, ja.
Okay. Schaut's gut aus?
Ja, okay, ja.
Ja, weiß auch nicht, was ich da habe, wenn mir die Technik rutscht weg. So. Und ich frage dann gern, was ist denn dein Konzept? Ja? Also, wenn du jetzt alles nimmst, was du gelernt hast, dann Ausbildungen sind ja oft auch sehr, 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 sehr fortbildungskompetente Menschen. Ja? Wenn du alles nimmst, was du gelernt hast und deine eigene Lebenserfahrung, schreib dein eigenes Konzept. Und erst ein bisschen erstaunt oft, aber wenn die Menschen dann anfangen, das zu tun, dann einmal gestartet, macht es Freude und gibt Sicherheit und Aussagen wie, ah ja, das geht alles nicht, wird auf einmal nicht mehr so wichtig. Ja, ich sage immer so, dieses seinen eigenen Wohl durchdachten, vom eigenen Sein durchwehten Konzepte anzuwenden, mit all dem Wissen und Bedingtheit, ist unglaublich erfrischend. Ja, in der Arbeit mit Menschen dann nur kurz, einer der wichtigen Pioniere ist Gerd Achenbach, den möchte ich hier würdigen, weil Achenbach in den 80er Jahren als erster, glaube ich, so in unserem westlichen Raum eine Praxis aufgespielt hat als philosophischer Berater, obwohl es die schon immer sicher gegeben hat, aber so dezidiert, ja. Und so ein paar Stichworte, was er dazu sagt. Er sagt, in der Arbeit mit Menschen ist philosophische Arbeit ein Verstehen, das freilegt, aber nicht aufdeckt, klären mehr als erklären. Und das finde ich ganz wichtig, Skepsis gegenüber üblichen Verfahren, kein Methodengehorsam. Ja? Hier versammeln sich die Methodenzweifler und das ist gut so. Keine Metatheorie im Sinne von so Gescheiteln und wie schon Platon sagte und so, sondern eher so ein bisschen, eher so die Begegnung, sich einlassen auf den anderen. Ja? Und die Verführung des Monologs zum Dialog und vice versa, vom Dialog zum Monolog. Ja? Also das ist Gerd Achenbach. Ja. Und nun zu unserem dritten Teil für uns, ja, Menschen, die jetzt im beraterischen Bereich arbeiten oder im Menschen begleiten in verschiedenster Hinsicht jetzt, ist so die Urfrage immer wieder, auf die wir zurückkommen, ist, wie kann es gelingen, Menschen zum Philosophieren zu ermutigen, ja? Also eben eingeflochten in unsere Arbeit. Wie kann es gelingen, dass es Freude macht, dass es interessiert, dass es nicht verstört, ja, ein bisschen verstören darf schon, aber nicht komplett verstört. Vielleicht ist Freude auch nicht das richtige Wort, nichts kann immer nur Freude machen, ist klar. Aber wie gelingt es zu vermitteln, dass philosophische Praxis den Geist erfrischen kann und zutiefst befriedigend sein kann, weil eben lästig sein allein reicht nicht, das ist in der Didaktik einfach schon also wichtig. Ja, also das ist so immer wieder die Frage, die mich sehr umtreibt auch, ja, also wie kann es gelingen? Also Übungen ausdenken mit Gruppen und wie kann es gelingen? Wie kann man Menschen Erkundungskunst anbieten? Ja, und dazu ein Beispiel, also jetzt im letzten Teil, vielleicht dazu als Einstieg in die Diskussion. Ich habe mir gedacht, da wird es am angreifbarsten, sonst bleibt es irgendwie so ein bisschen abstrakt. Ich habe ein Beispiel aus der Supervisionspraxis genommen, damit es anschaulich wird. Ja, als Supervisorin, als die ja unterwegs bin, konnte ich bemerken, ich übertreibe das jetzt einmal ein bisschen, dass wir Supervisoren und Supervisorinnen nur allzu gerne zeigen, was wir nicht alles in kürzester Zeit können. Dabei passiert es, dass wir uns nicht unoft im Problemlösungsstress wiederfinden. Ich habe manchmal den Verdacht, dass Berater und Coaches von Lösung zu Lösung laufen, aber dass das vielleicht gar nicht so effektiv ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Und von der Teilnehmerseite her auch interessant, die sagen zum Beispiel, ich habe ja gar kein Problem, ich brauche gar nicht zur Supervision kommen. Ja, wo ich dann sage, na wunderbar, wenn du kein so momentan kein so ein dringliches Problem hast, dann können wir über die großen Themen philosophieren, vielleicht über was, wo du dir nie Zeit nimmst zu philosophieren. Ja. Also da gibt es ein paar so für mich so ein paar Beobachtungen. Also wollte ich eine Gruppe starten, in der Entschleunigung schon im Programm steht, also Entschleunigung im Denken, wollte der weniger ist mehr Philosophie schon ausgeschriebenerweise nachgehen und mich philosophischer Methodik eben schon ausgeschriebenerweise östlicher und westlicher bedienen. Dazu bekam ich Gelegenheit über das Beratungszentrum der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, für die ich sehr gerne Supervisorin arbeite. Und an dieser Stelle, das ist mir jetzt ganz wichtig, ein herzliches Dankeschön an alle meine Auftraggeber und Auftraggeberinnen. Von denen sind einige heute gekommen, das freut mich sehr.
Sehr gutes Zeichen.
Ja, danke für diese wertschätzende Zusammenarbeit, weil da braucht es schon immer ein Vertrauen. Danke für das Vertrauen in meine Person, mitsamt meinem philosophischen Dingsbums im Gepäck. Ja. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das freut mich sehr. So. Also habe ich diese Gelegenheit bekommen und habe so ein, das ist jetzt von der öffentlichen Ausschreibung, ein paar Stichworte, also ab ins Hier und Jetzt verweist auf den östlichen Zusammenhang und da stehen ein paar so Wörter, so wie die, für die, also sage ich natürlich nur länger, das ist nur Auszug, es geht um die Philosophie des Innehaltens, es geht um seinsorientierte Reflexion, ja, das haben ja wir Philosophen immer gern, die Seinsorientierung, also war schon so ein Hinweis drauf. Und natürlich noch ein paar Sachen mehr sind da drauf gestanden, aber immerhin, ich habe es einmal probiert, ich wollte mal wirklich sowas starten. Und derart ausgeschrieben kam das auch dann gleich zustande und es fanden sich wunderbare, tolle, wissbegierige, wache Menschen in dieser Supervisionsgruppe, neugierig, verschiedenster fachlicher Ausrichtung. Ja, das Bild, ja, es verwundert auch vielleicht, ne, das Kamel in der Wiese, das kam irgendwie vom Auftraggeber, die Idee, und ich habe zuerst gedacht, ja, aber es stimmt eigentlich, das Kamel in der, liegt nicht in der Wüste, sondern in der Wiese, das kann einmal irgendwie so, irgendwie sich erfrischen, ja, das Kamel in der Wiese, das ist Erfrischung pur, das ist Paradies, ja. Und Kamel kann auftanken, ja. Also, das ging dann los, erster Abend, die in der Ausschreibung angekündigte Verbindung östlicher, westlicher Praxis erlaubte mir, mit einem kurzen Innehalten zu beginnen, dann kurzes Vorstellen und so ein paar Eckpfeiler, was heißt philosophische Supervision, also damit man ein bisschen eine Idee kriegt. Dann Themen sammeln, womit wollen wir uns beschäftigen, das war dann ganz lustig, weil Themen sammeln ist ja oft auch, aber es kann ein bisschen mühsam sein manchmal. Und da waren gleich die großen Lebensthemen. Wir haben eine Liste von allen großen Lebensthemen gehabt. Ich habe gesagt, gratuliere, die nächsten 20 Jahre können wir uns treffen. Und darüber hinaus, weil das sowieso unlösbar sein wird. Allgemeine Erheiterung, Streichen, Essentielles, Machbares, Herausheben und so weiter. Und wir stellten einen Plan für unsere weiteren Treffen und entschieden uns für das nächste Treffen für das Thema Ressourcen. Also eigentlich ein Klassiker und die Anliegen dazu lauteten, wie schaffe ich es mir, meiner Ressourcen auch in stressigen Zeiten, wie zum Beispiel Schulschluss, noch bewusst zu werden? Wie kann ich besser auf mich achten, ressourcenschonend arbeiten? Ja, erste Diskussion dazu, gleich einmal Erfahrungen hereinholen, warum beschäftigt es, was hilft so quasi Ressourcen zu Ressourcen, zum Thema Ressourcen. Allerhand Aha-Erkenntnisse, auf die natürlich jetzt nicht eingehe. Und wir entschieden uns, dieses Thema beim nächsten Abend philosophisch zu vertiefen. Und darum habe ich das auch gewählt, weil das sieht man dann ein bisschen den Effekt von Herangehensweisen. Und wir gingen alle irgendwie freudig und irgendwie so inspiriert nach Hause. Und am Nachhauseweg sind mir selber Gedanken durch den Kopf gegangen, Ressourcen, ja, eh klar, Ressourcen orientieren, schon in den 80er Jahren, wo ich in der Sozialpädagogik gearbeitet habe. Also da war ich schon stolz auf Ressourcenorientierung, da war das noch gar nicht modern, das Wort. Also Ressourcen sowieso, klar, aber was habe ich eigentlich für Bilder im Kopf? Ja, was prägt mein Denken dazu wirklich? So, nun bedarf es eben der Vorbereitung. In meiner Vorbereitung habe ich einmal sortiert, Besprochenes, Diskutiertes und so weiter. Mein Ziel, Lust machen auf so eine philosophische Arbeit damit und mittels Herangehensweise darauf zu achten, dass es auch nicht uferlos wird, sondern dass es ein bisschen eine Struktur hat und dass man aber Erkenntniswege nicht zu früh wieder abschließt und verkürzt. Also Offenheit. Und ich entschied mich in der Herangehensweise für die urphilosophische Grundfrage, was meinen wir damit? Und in der Methodik für, also klassische Begriffsklärung, also eine Dekonstruktion, und in der philosophischen Übung für eine klassische Begriffsanalyse, ich erstellte eine philosophische Frageliste, da ein bisschen so ein Hinweis, was das sein kann, also phänomenologisch beschreibend, was ist das, ja, wie würden wir das beschreiben, Terminologie, was gibt es für Wörter, vielleicht andere Wörter, die verwandt sind. Dann ganz wichtig, kulturphilosophisch und hermeneutisch, kritisch, gesellschaftliche Verortungen, wann wurde der Begriff modern, ja, Gewordenheit, ja, Bewertung, Interpretation, dann die Teleologie, was, wofür wollen wir was, wofür nicht, optional, was ist unsere Erfahrung dazu, was hilft, was ist wirklich gescheit dazu, Ethik. Muss ich immer ressourcenschonend oder muss ich immer, wie ist Leben auch, Asketik, was bin ich bereit zu tun, wofür? Also wie gesagt, das Leitfaden, darum tue ich das auch gleich wieder weg, als Rohgerüst, ja, als Anhaltspunkt. Und ja, zweiter Abend, kurze Einstimmung, kurzes Innehalten wieder so. Und dann ließ ich die Leute so, dass alleine dann in Kleingruppen dazu arbeiten. Und ganz wichtig ist vorab also schon ein Hinweis auf philosophisches Nachdenken. Notiere, was dir einfällt, beachte aber, was du schon weißt, weißt du eh schon. Ja, kann man ja mal schon hinschreiben, aber das weißt du eh schon. Immer wieder Stift weglegen, sickern lassen, nachsinnen, innehalten. Notiere ruhig Unfertiges, ja. Notiere ruhig, was dir in den Sinn kommt, was darf vage sein, ja, es darf irgendwie ein bisschen nebulos sein, es ist in Ordnung. Und dann vielleicht Essentielles hervorheben. Weiterhelfen tut uns, was erstaunlich, verwundernd, vielleicht verwirrend ist oder auch ganz banal erscheint. So Ahas, die uns erfrischen. Ja, das war super interessant, spannend und jetzt ein bisschen, damit man den Effekt von Herangehensweisen so ein bisschen spürbar wird, natürlich vollkommen anonymisiert auf einer Metaebene. Was war da so dann so auf einer Erkenntnisebene? Phänomenologisch war uns zum Beispiel allen klar, das ist was Inneres, etwas, da scheint der Wortstamm Resurgere zu wirken, hervorquellen, also was Inneres, was wir in uns, aus uns heraus quellen, Kraft. Aber was man pflegen kann, kultivieren kann, natürlich auch was man von außen kriegt, weniger bewusst, erstes Aha, vielleicht kriegt man auch viel Ressourcen geschenkt, muss nur sehen, ja. Dann die kulturphilosophische Hermeneutisch war interessant, dass in diesem Wie reden wir darüber die Begriffsherkunft aus der Ökologie sehr prägend ist, haben wir drauf gekommen. Also aus der Umwelt, Ressourcen als Rohstoffe, dann auch in der Wie reden wir darüber, ja. Also dieses, da muss man immer schonend arbeiten, da muss man arbeiten dran, da ist schnell mal zu wenig da. Und ein bisschen jetzt pointiert formuliert, es scheint immer so ein bisschen im Erwachsenenbildungsbereich als bedrohte Spezies gehandelt zu werden. Man muss aufpassen und es tauchten erfrischende Gedanken dazu auf, dass diese Quellen ja vielleicht unversiegbar sein könnten auch, oder ein Aspekt dazu ist die Unversiegbarkeit, immateriell doch kein Erdöl, Pflege ja, aber da ging es auch weiter, Teleologie, ja wozu, ja, ressourcenschonend, also Ressourcen fließen lassen, wozu? Ja, um sie eben fließen zu lassen, ja, also aus mir raus die Freiheit dazu, ja, über Freiheit unterhalten, das ist der Pflegebedarf, wo man zum Beispiel mal eine Wortschöpfung erfunden, aber nicht des Ressourcengeizesbedarfs. Ja? Ethik, Querdenken, das war dann so eben interessant, wie schnell wir waren in, ja, muss ich immer Ressourcen, muss ich immer mich besinnen drauf, darf es mir schlecht gehen, sich auf Krisen einlassen, wichtig, sich auf sich selbst einzulassen und dann sich wieder zu besinnen an der Pflege. Asketik, schon das Wort hat inspiriert, was bin ich bereit zu tun, auch inwieweit bin ich immer verbindlich, so ging das dann auch weiter in dieser selbstfreundschaftlichen Verbindlichkeit, also die Freiheit zu entscheiden, wofür bin ich immer verbindlich. Ja, so in Richtung, wie kann ich mir selber treu bleiben, und es war so, ja, interessante, so ein bisschen so um den Effekt von herangehen, nur von einem Beispiel. Wir führten eine ehrliche, erstaunliche Diskussion, kurzweilig und interessant, und wir gingen jeder mit hilfreichen Erkenntnissen nach Hause. Das ist schon was, was ich viel bemerke, so dieses, man geht irgendwie mit Erkenntnissen, die sickern und die doch aber Wirkung zeigen im Alltag. Wie prägend Herkünfte von Begriffen sind, die wir unhinterfragt übernehmen, das ist auch immer wieder so eine Erkenntnis aus Gruppenarbeit. Und wir hatten uns nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden gegeben. Antworten passt nämlich da gar nicht. Und keine neue Wahrheit, ja, sondern unsere individuellen Erkenntnisse, die weiterwirken oder sickern dürfen. Und wir hatten irgendwie so das Gefühl beim Nachhausegehen, aha, interessant, ja, da wirkt was weiter. Und so ist es, also diese Gruppe besteht bis jetzt, das ist tatsächlich so, das wirkt weiter, und wir haben uns natürlich in die unterschiedlichsten Themen weiter vertieft. Ja, so kurzes Resümee am Ende. Für mich ist dieses, mit diesen philosophischen Werkzeugen zu arbeiten oder so, dieses dabei zu haben, heißt immer am Weg sein, immer schon, heißt Erfrischung, wie das Kamel auf der Wiese. Das heißt mal lästig sein, mal still sein können, mal neugierig. Aber was hast du dann auch wieder aufhören können, still sein können, warten können, schweigen? Die Welt der Worte ist nur eine Welt. Zuhören, sich einlassen, dann wieder mutig was ansprechen. Ja, man darf ruhig ein bisschen unsicher sein in diesem etwas ansprechen. Die eigene Bedingtheit immer einzuräumen, mit dem Background der Qualität der alten Fragesteller und Fragestellerinnen im Hintergrund, das tut gut. Ja, und es lehrt mich immer Respekt vor Gedankengängen, vor dem Prinzip der Selbstermächtigung. Und für mich ist es so, dass eine Aha-Erkenntnis, die weiterwirkt, oft einmal für mich sinnvoller vorkommt als 10 perfekte Lösungsschritte. Philosophische Praxis heißt, sich selber begegnen im philosophischen Denken und eine Kultivierung der damit einhergehenden Gefühle, glaube ich. Weil dann wird sich vielleicht Wissen als Denken und Wissen als Erfühlen verbinden und damit einhergehende Einsichten, welche sich vielleicht im Leben ein bisschen zeigen werden. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
So, jetzt waren wir still und haben zugehört. Jetzt geben wir den Ball euch.
Bitte, sind Sie schon einmal von einer Behörde, wie zum Beispiel einer Schulbehörde oder einer Führerscheinbehörde, als Beraterin in Bezug auf die Psyche des Probanden engagiert worden?
Da würde ich sagen, was ist der Hintergrund Ihrer Frage?
Ja, wann's da wann's auch so lang brauchen wie zum jetzigen Vortrag, den Sie mit 20 Minuten angekündigt haben und eine gute halbe Stunde hat er dauert.
Das war schon in Ordnung.
Ich weiß nicht, ob da der Proband nur weiß, wo sie hinwollen. Oder
ja, es ist ja auch nicht für jeden die richtige Herangehensweise.
Stellt sich das Problem nicht? Wird nur studierte Medizinerin oder Mediziner als Amtsarzt zum Beispiel engagiert?
Na, ich glaube, er meint, welche Leute kommen.
Es kommen die unterschiedlichsten Menschen und ich glaube, es ist ein bisschen, und damit sprechen Sie das ja vielleicht daran, typspezifisch. Ja? Es gibt Menschen, die dieses Erkunden und Frage stellen und gemeinsam eindecken, die das suchen und lieben. Und es gibt halt, und ja, und das ist ja auch etwas, was ich anbieten kann, aber es ist nicht für jeden das Richtige. Ne? Also das ist ganz klar.
Danke.
Es ist eine freiwillige Sache, nicht? Und wird nicht verordnet von oben her, nicht? Oder sehe ich ja, das richtig? Ja. So? Okay. Bitte, trauen Sie sich nur. Ja, da hinten.
Sie haben Ken Wilber erwähnt, dass Sie da Erkenntnisse daraus gewonnen haben. Da würde mich interessieren, was haben Sie da mitgenommen von Ken Wilber?
Ja, Ken Wilber war für mich gerade so im Einstieg der Beschäftigung mit westlicher Philosophie ganz wichtig. Und vor allen Dingen dieses Drei-Augen-Modell, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, also so dieses Denken auf drei Ebenen, das Auge des Fleisches, also die sinnliche, also man schaut mit diesen sinnlichen Augen, also so auf die materielle Welt, dann die Augen des Geistes, ja, so in unseren Vorstellungen und Gedankenkonstruktionen und wir schauen auch durch, oder es gibt auch das Auge der Kontemplation. Und das war für mich zum Beispiel so ganz was Wichtiges, also auch dieses die Kontemplation als eine Ebene des Denkens wirklich hereinzunehmen. Also das war zum Beispiel für mich ganz eine wichtige Geschichte.
Der Herr mit der Brille.
Wenn ich richtig aufgepasst habe, hast du gesagt, dass er auf standardisierte Methodiken eher verzichtet, was ja an sich der mühsamere Weg ist. Standardisierte Methodik ist ja oft ein relativ einfacher Weg. Mir gefällt es unheimlich gut aus verschiedenen Gründen. Aber was ist für euch der Hintergrund, auf diese Methodiken zu verzichten?
Wir verzichten ja nicht ganz. Also das ist ja jetzt nicht so, also, sondern also ich komme ja jetzt auch von der Ausbildung, von klassischen Beratungsausbildungen, von systemischer Beratung. Das heißt, wir verzichten ja nicht ganz drauf. Wir finden Methodik immer gut, ja. Wenn sie nicht so etwas Ausschließliches hat, ja, oder so etwas Starres. Das heißt, wenn man mit Methodik spielen kann, dann finde ich Methodik total gut, ja. Aber dann immer wieder auch vielleicht so ein bisschen, und in diesen philosophischen Didaktik ist es schon so, dass man sie, also ich arbeite ja auch mit Menschen, die, wie soll ich sagen, denen es oft sehr schlecht geht, oder also im therapeutischen Bereich, da muss man sich schon sehr sanfte Herangehensweisen oft einfallen lassen. Ja? Also sehr, ja, weil es hilft nichts, die perfekte Methode zu haben, wenn die zum Kunden nicht passt oder in diesen Seminaren nicht passt oder in dieser Begleitung nicht passt. Also sanfte Einstellungen, weil was meine Intention ist, ist ja Ermutigung und Befähigung, ganz klar. Und da sanfte Wege zu finden, das ist mir, und da muss man das oft angleichen, das kann ich jetzt nur so andeuten, ja.
Danke, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Bitte, ja.
Danke. Ich habe eine kleine Außenseiterfrage. Ich liebe es, zu diskutieren und zu philosophieren, habe aber vor kurzem gehört, dass der menschliche Geist so aufgebaut ist, dass man bis zum 50. Lebensjahr sehr viel aufnehmen kann, aber da irgendwo scheinbar eine Grenze ist und der Speicher überfüllt wird.
Ja, das glaube ich.
Und das mache ich mir ein bisschen Sorgen. Also auf der einen Seite diskutiere ich gern, rede ich gern. Ich glaube auch, dass das irgendwie das Zentrum lebendig hält. Ja. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann man nicht nur reingeben, sondern auch rausgeben, indem man...
Ja, das glaube ich. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Also das glaube ich auf jeden Fall, dass man das kann. Und ich glaube auch, dass diese Herangehensweise überhaupt in dieser Schnittstelle, wo ich mich befinde, so in diesem östlich-westlichen, da eine große Chance ist, in dieser in diesem Essentiellen, ja, wirklich auszumisten, ja, mhm. Also wirklich einem Denken, ja, ich sag's jetzt einmal so, auszumisten, ja. Offen zu werden, ja, wieder, also frisches, neues, lebendiges, und solange Philosophieren im Sinne von am Weg sein immer wieder erhast, also für mich ist ganz ein wichtiger Begriff diese Lebendigkeit, ja, dann, ich glaube, dann regenerieren sie die Gehirnzellen so gern.
Ja. Sie tanzen dann von lauter Freude. Ja. Ja.
Ich frage das deshalb, weil die Virginia Satir, ja. Die ja sagt, wir kommen auf die Welt mit einem vollen Pott und wir geben und geben und geben und wir müssen auch darauf achten, dass was reinkommt, damit wir dann wieder geben können. Jetzt haben wir gedacht, das wäre schön, wenn das beim Hirn auch so geht. Aber der hat mir jetzt wirklich erklärt, also ab 50 machen die intelligentesten Leute manche Projekte deshalb nicht mehr, nicht weil sie faul sind, sondern weil es irgendwie scheinbar nicht mehr ganz geht. Und wir haben ja sehr viel Demenz und Alzheimer und so weiter. Frage ist...
Also ich glaube, dass der Geist gerne sich... Man kann es nie sicher sagen. Ne? Also man hat das ja auch nicht im, wie soll ich sagen, unter Kontrolle. Ne? Also wenn es so ist. Und, aber... Also ich glaube, dass sie die Zellen sehr erfrischen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch jetzt in der Wissenschaft, ne, die Epigenetik, die ganz was anderes sagt. Ja, die sagt, auch durch bestimmte Lebensweise regeneriert sie sogar, also werden sogar unsere Gene wieder, können sie die wieder in der Weitergabe verändern, erneuern. Also da ist man, da gibt es ja glaube ich irgendwie verschiedene Lager, die unterschiedlich denken. Ich gehöre eher zu denen, die wie die Epigenetiker denken.
Dankeschön.
Ja, gibt's da, da hinten?
Ich würde fragen, also ich glaube, es geht ja da oft um fundamentale Themen und sehr persönliche. Und mich interessiert, wie viel man da den Leuten auch zumuten kann, jetzt provokativ, und wo man auch die Kurve dann wieder kratzt, dass man es wieder schafft, dass man gut auch rausgeht.
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, also darum habe ich also das immer wieder gemacht, lästig sein allein reicht nicht. Ja, das ist mir ganz wichtig, weil das wird oft kalt und unempathisch. Also mir ist ganz wichtig, empathisch zu sein, zu bleiben unter Zurückhaltung. Der Mensch geht den Weg. Das ist mir unglaublich wichtig, einen hohen Respekt davor. Ja. Also für mich gibt es da eigentlich, also vielleicht Provokation in dem Sinne von, also ich sage immer gern, wann du die wirklich ernst nimmst. Also so dieses ein bisschen so essentielle Fragestellungen, aber auch wissen, und das, es gibt Zeiten im Leben, da passt es gar nicht. Ja, da muss man andere Wege finden und die Vielfalt ist ja da groß. Ja.
Bitte.
Also hier?
Ja.
Also ich habe eine grundsätzliche Frage, weil eine der Fragestellungen in der Philosophie ist ja immer, habe ich einen freien Willen?
Ja.
Und hier würde mich sehr stark jetzt auch Ihre persönliche Erfahrung aus der Praxis interessieren, inwieweit sich das verändert. Ist der freie Wille in Gefahr? Einfach aufgrund dessen, dass wir heute viel mehr Informationen erhalten, viel mehr bestimmt selektierte Informationen erhalten. Das heißt, wie weit ist sich der Einzelne auch bewusst, jetzt wie frei bin ich in meiner Willensentscheidung und was ist jetzt sozusagen durch die Umgebung, durch mein Erleben, durch all die Informationen, die ich zusammensammle, einfach geprägt.
Das ist eine große Frage, ein großes Thema, da könnte man ein paar Kepler-Salons dazu machen. Freiheit oder freier Wille, finde ich, ist ein großes Thema. Auch dieses, es ist jetzt schwer, da kurz Antworten zu drauf, den auch wieder, so, sagen wir so, das überhaupt zu thematisieren ist gut. Ja? Also in der Arbeit mit Menschen, das überhaupt zu thematisieren. Und darum habe ich vielleicht da in dem Beispiel so eine Dekonstruktion gewählt, weil ich frage gern, also wenn wir mal alles wegtun an Informationen, die du zu einem bestimmten Thema schon hast, ja, so diese allgemeine Frage, was meinst du damit? Also umso ein bisschen erfrischend frei, was wieder neu aufzubauen. Ja? Und ich glaube, dass die Erfahrung, dass man diese Freiheit im Denken, natürlich nicht in, also in einem gewissen Maß, dass man einen Gestaltungsspielraum immer hat, etwas ist, was in der Arbeit mit Menschen eine Erfahrung sein kann, die Menschen machen. Ja? Und die würde ihnen auch überlassen, diese Erkenntnis. Ansonsten, das ist jetzt ein bisschen unbefriedigend, ist mir klar, aber dieses, das ist ein riesiges Thema und Philosophie macht, glaube ich, oder philosophische Instrumente machen, glaube ich, den Raum auf, diese, es gibt ja mal so was, die Freiheit, etwas zu verlassen, ja, oder etwas wegzugeben auch, und auch dann diese Frage wieder auf, die Freiheit, wo willst du hin, ja. Und das überhaupt, also ich bin da sehr bescheiden, also jetzt in der Arbeit mit Menschen, das überhaupt wieder denken zu können, überhaupt mit Menschen, die sehr krank sind oder so, ja, das ist alleine schon mir genug, ja.
Die Dame in Grün, ganz vorne, danke. Bitte.
Was halten Sie eigentlich, oder gibt es in Ihrer, nach Ihrer Ansicht eine Alltagsphilosophie? Braucht man immer eine Anleitung zum Philosophieren?
Nein. Nein, sicher nicht. Also ganz sicher nicht. Darum habe ich gesagt, dass eine philosophische Praxis in der ersten Folie ist jedes Thema, dem wir nachsehen, selber, da sind wir schon drinnen. Ja? Also Philosophie heißt am Weg sein, ja? Heißt sich mit was auseinandersetzen auf die je Uhr, eigene Weise, ja, natürlich nicht, ja, aber es gibt natürlich in der Geschichte Erfahrungen, wie man das tun kann, und das würde ich schon als Philosophie bezeichnen, und davon kann man sie, kann man lernen, davon kann man aufgreifen, was man möchte, aber für mich ist das ganz klar, ja, also das ist ja mir auch das Anliegen, die Leute in so einer Form von Kompetenz zu bringen, ne? Wir leben in einer Zeit, die es gibt für alles mögliche Berater und Beraterinnen, ja, für jeden Bereich, unglaublich viele Expertinnen und Experten, und zu sagen, das ist wunderbar, das ist großartig, ich bin da immer eher für die Versöhnung. Aber was denkst du darüber? Ja.
Bitte, wer ist der Nächste?
Sie haben das Thema Mystik erwähnt, da würde mich interessieren, was Sie darunter verstehen und was das zur Erkenntnisgewinnung beitragen kann, zum Beispiel.
Mhm. Mystik ist für mich so der Erfahrungsweg, der sich quer durch die Zeiten und Kulturen durch eine Form von meditativer Praxis oder so einer kontemplativen Praxis ergibt. Ja, mystische Erfahrung ist eine Erfahrung, die man jetzt nicht so leicht fassen kann, die eben diesen eher, sagen wir mal, vielleicht sich transzendenten, kontemplativen Nachdenken entspringt. Und da war für mich, das war für mich eine ganz interessante Beschäftigung, was, also heute würde man sagen, ja, was mit unserem Bewusstsein geschieht durch diese Prozesse oder durch diese verschiedenen Praktiken verschiedener Kulturen. Und ich habe mich ganz viel mit christlicher Mystik beschäftigt, habe darüber auch meine Diplomarbeit geschrieben, als Erfahrungswissen, auch im Sinne von, vielleicht guckt man da wieder diesen Begriff der Selbstethik, ja, so dieses macht ja den Geist ein bisschen ruhiger, klarer vielleicht, ja. Und was aus diesen Räumen, die da entstehen, im Bewusstsein auch entspringen kann. Das ist für mich Mystik unterschiedlichsten Kulturen. Ja, und zum Beispiel für mich in der westlichen Mystik, auch, da gibt es auch schon in der Beschreibung oder in der Literatur einiges an Bewusstseinstheorien, die wenig bekannt sind. Also das hat mich immer interessiert. Ich weiß schon, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz geläufig, aber mystische Erfahrung ist jede Erfahrung, die diesen Praxisformen entspringt.
wie kommt man da hin und wie schaut das dann aus?
Durch Übung.
Übung von was genau?
Meditativer Praxis jetzt im großen Sinn. Da muss man jetzt nicht verstehen unbedingt so diese stille Meditation. Es gibt ja alle möglichen Praxisformen quer durch, aber Übung durch Übung, würde ich sagen.
Und dann passiert was genau nochmal? Das war jetzt
unterschiedlichstes Erfahrungsprozess sicher, ja. Erfahrungsprozess, der so vielleicht das Denken über die Welt verändern kann in unterschiedlichster Weise. Wir wissen jetzt, Mystiker sind ja zum Beispiel sehr mutige Denker, denkt man an Franz von Assisi, jetzt um einen Großen zu nennen, der sich im Sinne der Fragestellung zum Beispiel sehr vehement ganz essentiellen Fragen zugewendet hat. Aber also ermutigt, da die Song, ja. Also in oft ermutigt, ja, Mystik ist oft was, oder mystische Erfahrungsprozesse sind oft Prozesse, wo Menschen darüber berichten, wie sie zu einerseits zu einer gewissen Selbstethik kommen, ein bisschen so diesen eigenen so Gefühl für die eigene Persönlichkeit verfeinern, vielleicht ist das ein bisschen angreifbarer, dieses Gefühl für die Welt und so in die Richtung, ja.
Okay, danke.
Wir haben noch genügend Zeit. Bitte. Nein, ich habe noch kein Zeichen erhalten.
Dann stelle ich mal eine Frage zwischen.
Ja, bitte.
Es ist eine zweigeteilte Frage eigentlich. Mhm. Was ist oder wer ist für Sie die wichtigste Philosophin, der wichtigste Philosoph der heutigen Zeit? Einerseits für Sie persönlich und andererseits vielleicht die Frage für unsere Zeit. Also wer beschäftigt Sie mit wichtigen Dingen?
Mhm. Boah, also ja, ich habe nicht so einfach. Naja, ich habe jetzt nicht so dezidiert einen Philosophen oder eine Philosophin, die mich jetzt irgendwie sehr inspirieren. Also wer für mich ganz wichtig war, schon verstorben ist, ist Arne Næss. Kennt man vielleicht, ein norwegischer Philosoph, der sie, also Gründer der tiefen ökologischen Bewegung, der ist für mich jetzt so einer der wo ich sage, auf Anhieb, ja, der sie mit dem Naturganzen beschäftigt hat, also auch so mit dem Thema der Mensch und die Natur und wer sind wir dann, wenn wir das andere der Natur sind, also Arne Næss finde ich jetzt zum Beispiel, würde jetzt einmal so als Antwort geben in der Ethik. Sigmund Baumann ist für mich einer, der sagt, ja, die Komplexität der heutigen Zeit ist uns zumutbar. Das heißt, wir können nicht sagen, die Welt ist so kompliziert und so komplex, da kann ich nirgends mitreden, sondern der auffordert, Stellung zu beziehen. Das ist für mich was ganz Wichtiges. Ja, das waren so. Aber ich hab das nicht so. Dass ich sage, es gibt so viele Menschen, die so viel tolles Wissen in die Welt gebracht haben oder bringen.
Und oft nur einmal, gell?
Ja.
Ich darf noch ein Buch vorstellen, das ich versucht habe zu lesen, aber es ist zu spät gekommen. Ich habe es zu spät bekommen, aber ich habe ein bisschen durchgeblättert und das ist, glaube ich, auch, das hat sie geschrieben, 2014. Und ich habe da geblättert und das waren sehr, sehr interessante Themen. Man kann einfach aufschlagen und geht man wieder zufrieden weg. Da bin ich vielleicht auch dabei oder das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es auch ein wenn Sie das, ich gebe das, das ist mein persönliches, aber wenn Sie ein bisschen reinschauen wollen, ich möchte es wieder zurück. Ja. Bitte? Kopf über in die Natur. Weil das ist auch ein wichtiger Teil, wie Sie mir auch vorher gesagt haben und auch in dem Buch. Gehen wir es weiter. Dann noch eine Frage, gerne. Ganz hinten.
Ja, genau.
Bitte stehen oder, Sie auf, dann sehen ja, wir Sie auch.
Oder vielleicht so Anmerkungen, Sie haben gerade dieses Thema ökologische Philosophen erwähnt, jüngst verstorben. Da fiel mir dann Tom Regan ein. Mhm. Der hat ja, den fand ich halt sehr erhellend und ich denke, das der aber sicherlich mit Begriffspaaren, die vielleicht in Ihrer Praxis wichtig sind, weil der ja diese Unterteilung zwischen dem instrumentellen Wert, was klar ist, und dem intrinsischen Wert, den was in sich selbst hat, auf eine Art und Weise erweitert hat, die ich ziemlich wichtig finde. Weil der sagt, dass Lebewesen, die sich selbst erleben, darüber hinaus einen inhärenten Wert haben, was nochmal was anderes ist.
Und
da würde mich jetzt interessieren, sind das so also Feinunterscheidungen bei der Wert? Mhm. Inwiefern spielt das da bei Ihnen eine Rolle in der Praxis?
Naja, dieses, also Arne Ness hat diese Unterscheidung zwischen inhärenten Wert, und das gibt mir jetzt sagen, was, wenn es uns Menschen betrifft, mit diesem Inneren an uns, also mit unserer Innerlichkeit, das, was wir als Person innen sind, ja, was uns ausmacht, von dem wir ein Stück weit wissen, und ein Stück weit wird uns immer, werden wir es auch nicht wissen, oder werden wir es nur erahnen, und also ich kenne diese Theorie von dem intrinsischen Wert. Das sagt man so, das ist die Qualität, ja, die jetzt eher so wie das Qualitative, was jeder Mensch nach außen strahlt, ja, was jeder Mensch nach außen bringt. So dieses Qualitative, das ist zum Beispiel für mich in der Arbeit was, mit was ich viel arbeite, so, welche Qualität bist du als dieser einzigartige Mensch, der du bist, welche Qualität bringst du in die Welt, ja, was macht dich aus? Also das sind zum Beispiel so Mitteln, die mich da jetzt auch von der Naturphilosophie interessanterweise inspiriert haben. Ja, die man, gut, und das ist ja vielleicht das, was ich sagen will. Man kann unterschiedlichsten Philosophen und Philosophinnen irgendwie zuhören und ihr Erkundungskunst irgendwie einzusteigen. Da ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, um welches Thema, sondern mir geht es irgendwie so die Art und Weise, wie die tun. Ja? Und vielleicht das ist mal so. Also ist mir in der Arbeit mit Menschen ganz wichtig, tatsächlich sanfte Einstiege zu finden. Ja? Weil es nutzt nichts, wenn man verstört und dann sind die Leute irgendwie, also abgeschreckt von diesen ganzen Philosophien, sondern echt sanfte Einstiege zu finden, was wertschätzend ist, was respektvoll im Umgang mit Menschen ist. Und das ist mir so ganz was Wichtiges. Ja? Ich hoffe, das ist ein bisschen rüberkommen, ja.
Mich würde jetzt auch noch interessieren, die Unterschiede zwischen östlicher und westlicher Philosophie. Ich habe, glaube es ist 2 oder 3 Jahre her, von Wu Wei gelesen und habe mir auch ein Buch gekauft, weil ich der Meinung war, das ist meine Philosophie. Mhm. Abwarten, es kommt.
Ja.
Wie stehen Sie, was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, ich finde das ganz spannend. So, mir geht es da vielleicht auch ein Stück weit um die Versöhnung diese Einbindung beider Seiten. Also in der östlichen Philosophie, aber das ist auch unterschiedlich, weil es gibt nicht die östliche Philosophie. Ja. Auch da kritisch zu bleiben, auch nicht in Romantisierung zu verfallen, ja, das ist mir auch ganz wichtig, weil wir schauen immer dann oft so woanders hin und ein bisschen so blindlings. Aber dieses enthaltende Denken, ja, dieses still sein können, warten können und schon so diese Verfeinerung im Sinne von einer Klarheit der Bewusstseinsvermögen, das auch immer im Auge zu halten, dass sich die Schulen nicht nur über diese gängige westliche Definition des Denkens, da ist für mich so ganz was Wichtiges, immer wieder aus der Welt der Worte auszusteigen und auch so, ich würde mal sagen, da gibt es im Östlichen gibt's ganz viel, was hilft, so eine bestimmte Herzensbildung dazu zu inspirieren. Mhm. Ja? Mhm. Und im Westlichen gibt es natürlich auch, gibt ja tausend Herangehensweise und Qualitäten, aber so dieses wirklich kritische Hinterfragen hereinzunehmen. Ja? Und die Klugheit, also wie gesagt, wenn dann Menschen in die Praxis kommen und sagen, ich möchte mir mehr spüren, zu sagen, ja, ist super, ja, klar, aber bitte, Kräuter, sei stolz auf seine Klugheit. Ja.
Ja, den Mittelweg
genau,
zu finden,
genau,
ist halt
genau.
immer nicht so einfach.
Genau.
Ganz bitte genau. Nützen Sie diesen Augenblick. Er kommt nicht so schnell wieder.
Hallo.
Es gibt auch keine dummen Fragen, bitte. Ja, trauen Sie sich.
Proktius. Ihr kennt es ein bisschen.
Wir haben noch genügend Zeit.
Ja, ich schwieg zum Fall.
Ja, was machen wir jetzt? Machen wir eine. Traut sich jemand hervorgehen und fragen? Helfen Sie mir?
Ja, oder vielleicht da, es gibt ja einige Leiter, die so ein bisschen Erfahrung haben. Mit dieser.
Ah, hinten ist eine junge Dame, die sagt uns jetzt was. Bitte. Na,
ich hätte nur eine Frage. Und
ja?
Zwar, ich komme so selber aus der therapeutischen Ecke und für mich steht immer so die Frage ein bisschen, wie wichtig ist für die Philosophie die persönliche Befindlichkeit? Mhm. Ist ja. es, weil durchs Denken wird ja das manchmal dann irgendwie abstrahiert oder ein wenig weggelenkt, was ja durchaus sinnvoll sein kann oft. Mhm. Aber mich würde interessieren, wie war es ursprünglich? Mhm. Ist es aus dem entsprungen, das Nachdenken über etwas? Und wie ist es in dieser Zeit jetzt? Mhm. Wie wichtig sind die persönlichen Befindlichkeiten dabei?
Naja, die sind jetzt in dem Betätigungsfeld, in dem ich mich bewege, natürlich sehr wichtig. Ja, klar. Aber vielleicht ist auch da, jetzt kann ich nur eine einfache Antwort darauf geben, weil vielleicht ist auch da das Erfrischende immer wieder, bemerke ich jetzt in meiner, das ist jetzt wirklich so meine Erfahrung, das immer wieder zu sagen, ja, das ist wichtig, überhaupt einmal den Menschen, die Menschen dazu zu ermutigen, ihre eigenen Befindlichkeit überhaupt zur Sprache zu bringen oder das überhaupt zu formulieren und aber auch immer wieder so ins Große zu gehen, ja. Das erlebe ich jetzt in der Arbeit mit Menschen, die ja wirklich auch Hilfe suchen, so in verschiedene Problematik, die sehr heilsam. Ja? Also immer wieder diese Spanne aufzumachen zwischen ja, wirklich der persönlichen Befindlichkeit und all dem, was da ist, und aber auch so diesen großen Bezug herein, also immer wieder auch auf einer Metaebene auch zu wechseln, so. Also das erfrischt meistens und bringt auch irgendwie so neue Gedankengänge herein, ja, dass wir, was weiß ich, über unsere Zeit philosophieren, auch mit Menschen, die in persönlicher Betroffenheit sind, in welchen Zeiten und welche, aber nicht nur in der Defizitorientierung, sondern welche Chancen gibt es auch dazu. Also so, das ist, aber es ist auch immer wieder ein Spagat, ja, und da gibt es, glaube ich, auch, da muss sich jeder ein bisschen so seinen Weg selber bahnen, wie man damit umgeht, ja. Aber ich glaube, es ist natürlich auch die Falle, dass man sich in der ewigen Befindlichkeit verliert, ja.
Möglicherweise ist dann der schöpferische Prozess, der das Heilsame ist
auch,
oder?
Ja, genau. Also ich erlebe so. Und auch Menschen, die sehr bedürftig sind, geben die Rückmeldung, dass das durchaus erfrischend ist, so immer wieder da ein bisschen rauszusteigen und den Blick ganz weit aufzumachen. Ja.
Danke.
Bis jetzt ist mir eigentlich das Wort, den Sinn im Leben zu finden, habe ich heute noch nicht gehört. Also dass das auch ein Ziel ist, oder?
Genau, also die sowieso natürlich, den Sinn im Leben zu finden, aber vielleicht bin ich da viel bescheidener in meiner Arbeit, ja. Weil das immer so sie in den Betätigungsfeldern, in denen ich mich bewege, da sie sagen, da geht es natürlich schon sehr viel um Bedürftigkeit auch, ja. Und aber auch so dieses, was ist dir wirklich wichtig, welche Qualität willst du ins Leben bringen, was ist so der Sinn dahinter, das ist immer wieder ganz wichtig, das in Spuren reinzubringen, sowieso, klar. Vielleicht ist das auch für mich so selbstverständlich.
Ja, ich glaube, man kann auch selber mit einfachen Mitteln sich auch sage ich mal, verändern oder einen Weg finden. Also ich habe beim Tod meines Mannes nachher habe ich eine Liste geschrieben, was ich in welche Richtung ich gehen möchte, also was mir wichtig ist, wo ich mehr machen möchte. Und das habe ich erst vor, das ist jetzt schon viele Jahre her, und vor kurzem habe ich diese Listen gefunden, wieder war ich sehr überrascht, was ich damals alles notiert habe und doch einiges in die Richtung gemacht habe, auch wieder eher, es ist auf mich zugekommen und ich habe das dann gewählt, so das Wu-Wei-Prinzip, also das auf das, es ist halt mein Weg geworden und fühle mich relativ wohl. Es wird schon kommen, nicht?
Genau.
Ja, bitte.
Nein, ich wollte nur sagen, auch vorher, mir gefällt es nicht gut mit der Verantwortlichkeit eigentlich von den Leuten, also die Idee eigentlich, dass man selber die Verantwortung hat, dass man denkt und sein eigenes Leben auch sehr verantwortlich gestalten kann.
Ja, es ist niemand gekommen und hat mir geholfen. Also.
Naja, oder das also ist für mich ein hohes Prinzip, diese Selbstverantwortlichkeit. Also Menschen sofort einmal zu den Expertinnen ihres Lebenswissens oder ihrer Lebenserfahrungen auch zu erklären und dem einen Wert zuzugestehen. Also das ist für mich was ganz wirklich unglaublich Wichtiges mit dem ganzen Respekt vor diesem Lebenswissen. Ja? Also diesem Lebenskönnen. Ja? Und da gibt es so einen Begriff, sowas, was mir einmal wieder inspiriert, Menschen können, und das glaube ich schon, an schnellen Antworten direkt oft erkranken. Ja? Also die nicht die ihren sind. Und an anderen Antworten oder an anderen Begriffen wieder gesunden. Also wir wissen ja, wie schnell Zuschreibungen, die wir schnell einmal geben, oft kränkend sind. Ja? Die schnell einmal kommen. Und das haben wir natürlich auch gerade im beraterischen, therapeutischen Bereich. Man kann mit Einschätzungen, die man vielleicht im guten Glauben oder wirklich in guter Absicht, man kann oft damit auch sehr verletzen. Ja? Und so einen hohen Respekt davor zurückzutreten und zu sagen, also was kann ich für dich tun? Und sich dieses Einlassen auf den anderen in einer bestimmten Bedingungslosigkeit, sage ich dir jetzt einmal, das ist für mich ganz was Wichtiges. Ja. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich sage, das ist das, was ich in der Philosophie gelernt habe. Ja. Also dort, das ist eine Sprache, die ich verstehe, dieses Einlassen auf Denkbewegungen des anderen. Ja, tatsächlich mich einlassen auf diese Denkbewegung, soweit es mir möglich ist, und mit dem anderen einzutauchen und schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ja? Also und ich biete mich dazu an. Und das habe ich eher von der Philosophie gelernt. Ja? Und jetzt vielleicht jetzt nicht so, dass, also meine Beschäftigung mit der Philosophie ist sicher eine speziellere. Mir geht's jetzt, und es hat mich auch wieder Wu-Wei, es hat mich, nachdem ich eben auch das Buch geschrieben habe und mir gesagt, jetzt beschäftige ich mich weiter mit Naturphilosophie, wunderbar und so weiter. Aber es war nicht so, sondern es hat mich sofort wieder hingetragen in die Arbeit mit Menschen und zwar in den letzten Jahren sehr, sehr stark und sehr, sehr viel in allen möglichen Zusammenhängen. Also wird es irgendwie einen Sinn machen. Ja. Also nehme ich das einmal so an. Ja.
Keine Frage mehr? Tausend, na bitte.
Na, was mir aufgefallen ist, du hast in deinem Vortrag einmal gesagt, also ist es dann durchwegs auch möglich, Philosophie anzubieten oder mitzubringen.
Ja.
Und das ist ja für ein systemisches Verständnis, darf man ja nicht zu viel Inhalte sonst und so weiter.
Ja.
Ich finde es aber sehr interessant. Mhm. Also sozusagen das, was du auch gesagt hast, also die Lust an der Theorie.
Ja.
Dass das durchwegs auch in einem beraterischen Kontext womöglich einen Platz hat, bei all dem, was du sonst auch noch dazu gesagt hast. Aber das finde ich für mich ganz interessant, da auch mutig, womöglich
Ausflüge
Theorierahmen anzubieten, wenn ich es einmal so sagen darf.
Ja, Also ich sage philosophische Edukation, es gibt ja auch die psychische Edukation, wo man Menschen was erklärt, ne? Aber philosophische finde ich ganz wichtig, und da muss man natürlich jetzt auch in unterschiedlichen, man darf die Leute nicht erschlagen, ja? Aber so auszugsweise, so was als Einstieg zu bringen, oder, und Menschen lieben das. Natürlich muss man da auch sanfte Wege finden, und ich glaube, das ist ja meine Aufgabe, gerade auch vielleicht, weil ich sehr stark aus diesem östlichen Praxisbereich komme, wo die Leute sagen, ja, wir wollen jetzt da Qigong machen oder Tai Chi oder Meditieren, und nachdenken wollen wir jetzt nicht. Ja, also vielleicht kommt das daher, dass ich mir so wahnsinnig viel habe einfallen lassen müssen, dass man das ein bisschen auch sagt, ja, aber das gehört auch dazu. Ja? Und irgendwie so die Auseinandersetzung mit sich selber gehört dazu. Nicht allein ich von, wenn ich jetzt Qigong oder Meditation mache, werde ich nun nicht jetzt, da gehört eine Auseinandersetzung dazu, die zu initiieren und auch Theorie hereinzuholen. Nein, ich glaube, wozu gibt es denn so viel Wissen auf der Welt? Damit wir es uns auch immer wieder zu Gemüte führen, glaube ich. Ja. Also ich finde das ganz wesentlich. Und man kann ja dann mit den Menschen darüber ins Gespräch kommen und sie da auch wieder hinführen. Weil was ich oft bemerke, ist, dass die Leute sagen, Philosophie, nein, das ist mal so kompliziert und nein, und so, dass man mit dem mal eher ein bisschen aufräumt und sagt, na, kochen alle nur mit Wasser. Ja.
Ja, es ist Philosophie bedeutet für mich ganz simpel so sein zu dürfen, wie ich bin.
Genau.
Und das ist ja nichts
Abgehobenes.
Ja.
Und was zutiefst Menschliches, ja? Was zutiefst Menschliches ist das, ja? Und das wieder anzubieten als was zutiefst Menschliches, ja, damit bin ich eigentlich recht zufrieden, dass ich das tun darf.
Das ist ein schöner Abschluss. Wir danken vielmals. Habe ich nicht zu früh? Keine Fragen mehr, oder? Nein. Okay, dann bleiben wir dabei. Danke vielmals. Danke. War sehr, sehr interessant und sehr viele Gedanken werden wir mitnehmen. Und ich freue mich, dass alle so fröhlich dreinsehen und nicht wie bei manchen anderen Veranstaltungen gehen alle etwas betroffen hinaus. Das ist heute nicht der Fall. Dafür danke ich Ihnen ganz besonders.
Danke.
Ja. Ja, mir